Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Helmut und heute führe ich euch ausnahmsweise mal durch die Episode statt wie gewohnt Carmen und Hendrik. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob euch dieses Solo-Format gefällt. Ich habe mir jedenfalls ein richtig spannendes Thema mitgebracht, den Schaller. Und zwar nicht nur irgendeinen Helm, sondern einen Helmtyp, der wirklich einen ganzen Wandel in der Rüstungsentwicklung des 15. Jahrhunderts widerspiegelt. Wenn man sich die Helmgeschichte anschaut, gibt es so Momente, wo sich die Anforderungen an Schutzausrüstung grundlegend verändern, und der Schaller ist genauso ein Moment. Man erkennt den Schaller sofort. Wenn du einen Topfhelm neben einen Schaller stellst, siehst du auf den ersten Blick, dass da Welten dazwischen liegen. Der Topfhelm ist diese zylindrische, geschlossene Form mit den schmalen Sehschlitzen, fast wie ein umgedrehter Eimer. Der Schaller dagegen hat diese elegante, nach hinten gezogene Silhouette mit dem ausgeprägten Nackenschutz und der offenen oder halboffenen Gesichtspartie. Das sind komplett unterschiedliche Designphilosophien. Und dazwischen liegt ja noch die Hundsgugel als Zwischenschritt mit dieser charakteristischen, spitz zulaufenden Haube und dem schnauzenförmigen Klappvisier. Die war schon deutlich besser als der Topfhelm, was Atmung und Sicht angeht, quasi die Brücke. Sie hat gezeigt, dass man Schutz und Funktionalität besser verbinden kann, aber der Schaller hat das dann nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Bessere Rundumsicht, mehr Beweglichkeit im Nackenbereich und trotzdem solider Schutz.
Und was den Namen angeht, da gibt's mehrere Theorien. Meist wird er vom italienischen Celata oder französischen Salade abgeleitet. Die Deutung über Mittelhochdeutsch Schale gibt's auch. Die ist zwar wegen der schalenförmigen Gestalt intuitiv, aber sprachwissenschaftlich weniger fundiert als die romanischen Herleitungen. In zeitgenössischen Quellen taucht der Helm unter verschiedenen Namen auf. Salade, Salé, Salé, je nach Region. Und diese Namensvielfalt zeigt schon, wie weit verbreitet der Helm war. Wenn man sich die Merkmale genauer anschaut, wird auch klar, warum. Die gewölbte Helmglocke, auch Kalotte genannt, umschließt den Kopf und lenkt Hiebe nach außen ab. Dazu kommt dieser verlängerte Nackenschutz, der sich nach hinten erstreckt und den gesamten Halsbereich abschirmt. An der Vorderseite konnte dann entweder ein festes oder ein bewegliches Klappvisier sitzen oder der Helm war komplett offen. Und diese offene Variante war gerade für Fußsoldaten und Bogenschützen interessant, weil sie ein maximales Sichtfeld bot. Die Variante mit Klappvisier dagegen war eher was für Ritter in der vordersten Linie oder fürs Turnier. Man konnte also mit einem Grunddesign verschiedene Kampfanforderungen abdecken, und das war wirklich clever. Was man dabei nicht vergessen darf, der Schaller existierte nie isoliert. Er war immer Teil eines Gesamtsystems, nämlich der Plattenrüstung, des Harmischs. Und ein ganz entscheidender Punkt ist der sogenannte Bart, also der separate Kinnschutz. Der wurde am Brustpanzer befestigt, entweder mit Riemen oder mit Vorsteckkloben, und schloss die Lücke zwischen Helm und Harnisch. Zusammen wogen Schaller und Bart vielleicht so um die 4-4,5 Kilo. Der Helm allein lag wohl bei 2-3,5 Kilo, je nach Ausführung. Was im Vergleich zum Topfhelm, der für seine Größe auch schon seine 2-2,5 Kilo hatte, gar nicht so viel mehr war. Aber der Schutz und die Funktionalität waren um ein Vielfaches besser verteilt. Der Topfhelm hat den Träger quasi eingemauert, schlechte Belüftung, kaum Geräusche lokalisierbar und nach einer Weile hat man buchstäblich kaum noch Luft gekriegt. Der Schaller hat das alles gelöst, ohne beim Schutz nennenswert einzubüßen.
Und der Kontext, in dem das passiert, ist auch wichtig. Im 15. Jahrhundert veränderte sich die Kriegsführung grundlegend. Die Armeen wurden professioneller, Söldnerheere kamen auf,
Die Infanterie gewann an Bedeutung gegenüber der klassischen schweren Reiterei. Dazu kamen erste Handfeuerwaffen. Die Hussitenkriege zeigten neue Taktiken mit Wagenbogen. Der Hundertjährige Krieg ging zu Ende. All das verlangte nach Ausrüstung, die vielseitiger einsetzbar war. Und genau das macht der Schaller. Er funktioniert zu Pferd und zu Fuß, als offene Variante für leichte Truppen und geschlossen für schwere Kavallerie. Diese Vielseitigkeit hat dazu beigetragen, dass er sich ab etwa 1450 durchgesetzt hat. Richtig dominant dann in den 1470ern und 80ern, vor allem in Deutschland, wo er vermutlich seinen Ursprung hatte, aber auch in Italien, Frankreich und England. Wobei man sagen muss, das war kein plötzlicher Umbruch. Der Schaller hat sich vor allem aus dem Eisenhut heraus entwickelt, durch immer längeren Nackenschutz, das war der entscheidende Schritt, und verdrängte dabei die Beckenhaube über Jahrzehnte. Das war Evolution, kein Bruch von heute auf morgen. Die Schmiede haben kontinuierlich optimiert, bessere Stähle verwendet, die Formen angepasst. Und diese Entwicklung hing ja auch mit der gesamten Klattenrüstung zusammen. Der Schaller musste mit dem Brustpanzer harmonieren, mit den Schultern, mit dem Bart. Wenn du dir einen gotischen Harnisch anschaust, siehst du, wie alles aufeinander abgestimmt war. Der Helm war da kein Einzelteil, sondern ein Zahnrad im System. Das ist das Bemerkenswerte am Schaller. Er beweist, wie fortschrittlich mittelalterliche Rüstungsentwicklung war. Das waren keine groben Blechhauben, sondern Hightech ihrer Zeit, wenn man so will. Und auf genau diese Details gehen wir heute noch tiefer ein. Wenn man sich diese Entwicklungslinie mal genauer anschaut, vom Topfhelm über die Hundsgugel zum Schaller, dann sieht man eigentlich eine Geschichte von Kompromissen. Die Schmiede haben über Jahrhunderte versucht, zwei Dinge unter einen Hut zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes: maximalen Schutz und maximale Beweglichkeit. Der Topfhelm war da der absolute Extremfall auf der Schutzseite. Der hat den Kopf komplett umschlossen, diese massive zylindrische Konstruktion. Aber die Sehschlitze waren so schmal, dass man seitliche Angriffe praktisch nicht erkennen konnte. Das periphere Sichtfeld war quasi nicht vorhanden. Dazu kam die miserable Belüftung. Nach kurzer Zeit im Kampf hattest du Atemnot und konntest kaum noch Geräusche lokalisieren. Das war im 13. Jahrhundert noch irgendwie akzeptabel, weil der Reiterkampf relativ frontal ablief. Lanzenattacke, Zusammenstoß, fertig. Aber sobald die Schlachten dynamischer wurden und Infanterie eine größere Rolle spielte, wurde der Topfhelm zum Problem. Du musstest dich umsehen können, du musstest auf Befehle reagieren. Da nützt dir der beste Schutz nichts, wenn du blind und taub bist. Genau da setzt die Hundsgugel an, ab etwa Mitte des 14. Jahrhunderts. Die Beckenhaube mit dem charakteristischen schnauzenförmigen Klappvisier war ein echter Fortschritt. Das Visier konnte man hochklappen für bessere Sicht und Atmung und die spitz zulaufende Helmglocke lenkte Hiebe besser ab als der flache Topfhelm. Die Entwicklung beginnt um 1350, wobei erhaltene archäologische Stücke meist um 1360-1370 datiert werden und bis etwa 1420 dominierte die Hundsgugel als der Ritterhelm schlechthin. Interessant ist dabei, es gab da so Zwischenformen, die man heute kaum noch zuordnen kann. Beckenhauben mit Kinnreff zum Beispiel, also einem steifen Kinn- und Wangenschutz, oft noch kombiniert mit einer Kettenbrünne am Hals. Das waren quasi Experimentierformen, wo die Schmiede verschiedene Ansätze ausprobiert haben. Dieser Experimentierprozess zog sich über Jahrzehnte. Das war kein Moment, wo jemand gesagt hat, so, jetzt bauen wir den Schaller. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurden die Beckenhauben flacher, die Kalotten kugelförmiger, der Nackenteil wurde stärker ausgezogen. Das sind alles Merkmale, die dann im Schaller kulminieren, aber es war ein fließender Übergang.
Und wenn man sich anschaut, was diese Entwicklung vorangetrieben hat, dann waren das natürlich auch die Konflikte der Zeit. Die Hussitenkriege zum Beispiel. Ab 1419 haben hussitische Infanteristen mit ihren Wagenbogen und Hakenbüchsen gezeigt, dass schwere Reiterei verwundbar ist. Die haben Hakenwaffen und Streitkolben eingesetzt, die speziell gegen schwere Rüstungen wirksam waren. Das hat den Druck erhöht, Helme zu entwickeln, die Beweglichkeit ermöglichen, ohne den Schutz aufzugeben. Die Hussitenkriege waren da ein Katalysator, auch wenn man nicht sagen kann, dass eine bestimmte Helmform direkt daraus hervorgegangen ist. Es war eher so, dass die gesamte Kampfweise sich veränderte. Mehr Infanterie, mehr Fernwaffen, erste Handfeuerwaffen. Und das verlangte nach Ausrüstung, die vielseitiger war. In den Rosenkriegen ab 1455 in England sieht man dann Ähnliches. Der massive Einsatz von Langbögen und Piken setzte gepanzerte Reiter unter enormen Druck. In diesem Klima etabliert sich der Schaller ab der Mitte des 15. Jahrhunderts. Was ihn auszeichnet, ist die Varianz. Da gab es nicht den einen Schaller, sondern eine ganze Familie von Helmformen. Den einfachen Schaller ohne Visier für Fußsoldaten, den Klappvisierschaller für Ritter und dann in Italien die Barbute, ein eigenständiger Helmtyp, inspiriert vom antiken korinthischen Helm mit diesem charakteristischen T- oder Y-förmigen Gesichtsausschnitt. Jede Variante hatte ihre Berechtigung. Und hier werden die regionalen Unterschiede wirklich spannend. Der deutsche Schaller war im Kern sehr nüchtern, wenn man so will. Kurzer, fester Gesichtsschutz, dafür ein wirklich ausgeprägter Nackenschutz, der weit nach hinten gezogen war, der sogenannte Schweif, meist starr aus der Kalotte getrieben. Sehr funktional, sehr pragmatisch. Die deutschen Plattner haben auf Robustheit gesetzt. Gleichmäßig stark, solide genietet, ohne viel Schnickschnack. Der Helm sollte schützen. Punkt. Dazu kam die Kombination mit dem Bart als separatem Kinnschutz, die besonders in der deutschen Tradition populär war. Das war ein System, das auf dem Schlachtfeld funktionieren musste, nicht auf einer Parade.
Die Italiener hatten da eine völlig andere Philosophie. Die italienische Celata war eleganter geformt, mit fließenden Linien und oft einem beweglichen Visier, das man hochklappen konnte. Und dann die Verzierungen, Gravuren, Ätzungen, teilweise vergoldete Ränder. Da verschwand die Grenze zwischen Schutzausrüstung und Kunstobjekt regelrecht. Das waren Stücke, mit denen ein Ritter nicht nur geschützt war, sondern auch seinen Status demonstriert hat. Wobei man den Italienern zugute halten muss, dass die Verzierung nie auf Kosten der Funktion ging. Die konnten beides. Ein kunstvoll gravierter Helm war trotzdem ein erstklassiges Schutzstück. Mailänder und Florentiner Werkstätten haben europaweit exportiert, auch nach England und Burgund. Die galten als die Spitze des Plattnertums. In England gab es dann eigene Varianten, tendenziell einfacher und pragmatischer im Design. Ob das wirklich an die Langbogentaktik angepasst war, ist allerdings spekulativ. Belegt ist nur, dass Bogenschützen bei Azincourt 1415 solche Helme trugen. Aber der Schaller funktionierte halt generell gut zu Fuß, nicht nur zu Pferd. Der Coventry-Schaller von ca. 1460, der heute im Herbert-Museum ausgestellt ist, ist da ein bekanntes Beispiel. Mit einer etwas spitzer zulaufenden Kalotte und einem höheren Kamm zeigt deutlich italienische Einflüsse. Übrigens, wenn euch diese Entwicklungsgeschichte fasziniert, lasst gerne ein Abo da und teilt die Folge. Das hilft mir wirklich, mehr solche Themen aufzubereiten. Und dann gab es noch den burgundischen Schaller, der nochmal eine eigene Kategorie war. Burgund war ja im 15. Jahrhundert eine der reichsten Mächte Europas, und das sah man an der Ausrüstung. Der burgundische Schaller hatte oft eine ausgeprägte Krista, also einen Scheitelkamm, der den Helm strukturell verstärkte und gleichzeitig als Erkennungszeichen diente. Die meisten hatten ein vollständiges Visier mit aufwendiger Ausarbeitung. Und was interessant ist, viele burgundische Schaller wurden tatsächlich in Italien gefertigt und dann exportiert. Die Burgunder hatten das Geld, die Italiener das Know-how. Das war im Grunde frühes Outsourcing.
Was die Verbreitung angeht, war der Schaller vor allem in Mittel- und Westeuropa dominant. Deutschland, Italien, Frankreich, England, Burgund. In Osteuropa und Skandinavien gab es teilweise eigene Helmtraditionen, die parallel existierten. Man sollte also nicht sagen, dass der Schaller überall in Europa der Standard war. Das wäre zu pauschal. Aber in den Regionen, wo er sich durchgesetzt hat, waren die Gründe eigentlich überall dieselben. Er funktionierte zu Pferd und zu Fuß. Einfache Varianten waren in der Herstellung weniger aufwendig als etwa die Hundskugel. Simplere Glockenform statt spitzer Kalotte mit beweglichen Wangenklappen, also in größerer Stückzahl herstellbar. Wobei Spitzenmodelle natürlich sehr anspruchsvoll blieben. Und trotzdem war der Schaller nicht das Ende der Entwicklung. Gegen Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts kamen neue Helmformen auf. Der Armet zum Beispiel, ein vollständig geschlossener Visierhelm mit mehreren beweglichen Teilen, der eng am Kopf anlag und hervorragenden Schutz bot. Und der Burgonet, der sich direkt aus dem Schaller herausentwickelte und eigentlich seine Ideen weiterführte. Der Burgonet hatte diesen charakteristischen Scheitelkamm, der die Glocke strukturell verstärkte und bot trotzdem gute Sicht und Gehör. Der wurde dann der Standard bei Infanterie und leichter Kavallerie im 16. Jahrhundert. Die Ablösung war aber kein plötzlicher Bruch, eher eine Spezialisierung. Der Armet für die schwer gepanzerten Reiter und wohlhabenden Krieger, der Burgonet für die breitere Masse der Soldaten. Wobei der Burgonet auch günstiger herzustellen war als der technisch anspruchsvollere Armet. Was die Ablösung letztendlich vorangetrieben hat, war vor allem der zunehmende Einsatz von Feuerwaffen. Im 16. Jahrhundert wurden Piken und Schusswaffen so dominant, dass man mehr Schutz brauchte. Der Armet bot vollständigen Gesichtsschutz. Der Burgonet war meist offen, also beim Gesicht nicht automatisch besser als ein visierter Schaller, es sei denn mit zusätzlicher Buffet. Aber beide waren praxistauglich.
Hier erkennen wir eigentlich das Muster der gesamten Helmgeschichte. Jede Entwicklung war eine Reaktion auf veränderte Bedingungen. Der Topfhelm auf Schwerthiebe, die Hundskugel auf den Bedarf nach Sicht, der Schaller auf die Vielseitigkeit der Schlachtfelder und Armet und Burgonet schließlich auf die Bedrohung durch Feuerwaffen. Jeder Helm war die bestmögliche Antwort auf die Fragen seiner Zeit. Und der Schaller war fast ein Jahrhundert lang die beste Antwort. Das allein sagt schon viel über sein Design. Was den Schaller als Handwerksprodukt so bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass die Kalotte mitsamt dem Nackenschutz bei hochwertigen Exemplaren oft aus einem einzigen Stück Stahl getrieben wurde. Es gab auch genietete Varianten, aber die einstückigen waren die Meisterleistung. Da hat ein Plattner eine flache Stahlplatte genommen, die erhitzt und dann über speziell geformte Ambosse gehämmert, bis diese komplexe dreidimensionale Form entstand, ganz ohne Schweißnähte. Und die Stahlqualität war dabei absolut entscheidend. Nicht jeder Stahl war gleich. Du hattest regionale Unterschiede, je nach Erzqualität und Schmiederfahrung. Die Wandstärke bei hochwertigen Exemplaren lag typischerweise bei 1,5 bis 2 Millimetern, was aus heutiger Sicht erstaunlich dünn klingt. Aber durch die gewölbte Form und die richtige Härtung hat das vollkommen gereicht, um Schwerthiebe und Lanzenspitzen abzulenken. Und die Härtung selbst war ein eigenes Kapitel. Der Prozess war im Grunde mehrstufig. Zuerst die Formgebung, also das Treiben über den Amboss. Dann kam das kontrollierte Erhitzen und schnelle Abkühlen, das sogenannte Abschrecken, meistens in Wasser oder Öl. Das verändert die Kristallstruktur des Stahls und macht ihn härter. Und danach wurde nochmal angelassen, also bei niedrigerer Temperatur erneut erhitzt, um die Sprödigkeit rauszunehmen. Wobei meisterhafte Plattner die sogenannte differenzielle Härtung beherrschten. Die haben nicht den gesamten Helm gleichmäßig behandelt, sondern verschiedene Bereiche einer Rüstung unterschiedlich gehärtet. Kanten und exponierte Stellen härter für Stoßfestigkeit, andere Partien zäher, damit sie nicht reißen. Ob das bei Helmen intern auch so differenziert wurde, also Kalotte härter als Nackenschutz, das ist archäologisch noch nicht eindeutig nachgewiesen, aber es ist technisch absolut plausibel. Und dann kam als nächster Schritt das Polieren. Und das war nicht nur Kosmetik.
Das war eine echte Schutzfunktion. Eine glatt polierte Oberfläche lässt Klingen und Spitzen abgleiten, statt ihnen einen Ansatzpunkt zu bieten. Wenn du eine matte, raue Oberfläche hast, kann sich eine Schwertklinge regelrecht festbeißen und die Aufprallenergie konzentriert auf einen Punkt übertragen. Die polierte Fläche verteilt das über eine viel größere Fläche und lenkt den Schlag ab. Das konnte im Ernstfall den Unterschied zwischen einer Beule und einem durchgeschlagenen Helm ausmachen. Und als letzter Schritt kam dann bei hochrangigen Trägern die Verzierung. Gravuren, Vergoldungen, manchmal sogar Ätzungen mit floralen oder heraldischen Motiven. Das war natürlich reine Repräsentation und Statussymbol, aber es zeigt, welchen Wert man diesen Helmen beimaß. Was mich direkt zur Anatomie des Schallers bringt, also zum konkreten Aufbau. Die Hauptschale, die Kalotte, umschließt den Oberkopf und ist so geformt, dass Hiebe von oben nach außen abgeleitet werden. Jede Kurve an diesem Helm hat einen Zweck. Es gibt keine zufälligen Linien. Dahinter schließt sich der verlängerte Nackenschutz an, der den Hals und den oberen Nackenbereich abschirmt.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Vorne dann der Gesichtsschutz, der je nach Variante unterschiedlich ausfallen konnte. Bei manchen Schallern war das ein fester, kurzer Rand, der gerade bis zur Nasenspitze reichte. Bei anderen ein bewegliches Klappvisier, das man hochschlagen konnte für bessere Sicht und Atmung. Und dann gab es Sehschlitze im Visierbereich, die gerade breit genug waren, um ein ausreichendes Sichtfeld zu gewährleisten, ohne den Schutz zu opfern. Das war immer ein Kompromiss. Breitere Schlitze gleich bessere Sicht, aber auch mehr Angriffsfläche. Und dieser Kompromiss wurde je nach Einsatzzweck unterschiedlich gelöst. Turnierschaller hatten schmalere Sehschlitze für maximalen Schutz, Feldhelme etwas großzügigere für bessere Orientierung. Befestigt wurde das Ganze dann mit einem Kinnriemen, oft aus Leder, der den Helm sicher am Kopf hielt. Aber der entscheidende Punkt beim Schaller ist, dass er allein nicht den vollständigen Kopfschutz bietet. Da kommt der Bart ins Spiel, der separate Kinnschutz. Der wurde nicht am Helm befestigt, sondern am Brustpanzer, über Federkloben, also eine Art Scharniere mit Federmechanismus. Der Bart konnte einplattig sein oder mehrteilig, dann meist mit 2 bis 4 beweglichen Lamellen und deckte Kinn, Mund und den vorderen Halsbereich ab. Und das war ein wirklich cleveres, modulares System. Der Bart saß fest am Brustpanzer, der Schaller saß auf dem Kopf und dazwischen gab es eine Überlappungszone. Der Schaller reichte von oben bis etwa zur Nase runter, der Bart von unten bis über die Nase hoch. So war das Gesicht geschützt, aber Helm und Kinnschutz waren unabhängig voneinander beweglich. Was allerdings auch ein Problem war. In Kombination war die Atmung deutlich eingeschränkt. Das war so gravierend, dass etliche Kämpfer im Feld teils auf den Bart verzichtet haben, bewusst, obwohl sie wussten, dass ein Treffer ins ungeschützte Gesicht tödlich sein konnte. Bildquellen zeigen beide Varianten. Es verdeutlicht das Dilemma, das die Schmiede lösen mussten. Perfekter Schutz nützt nichts, wenn der Träger nach wenigen Minuten keine Luft mehr bekommt. Und hier sieht man auch die enormen Qualitätsunterschiede. Ein Schaller für einen wohlhabenden Ritter war ein völlig anderes Produkt als einer für einen einfachen Fußsoldaten. Der Ritterschaller war aus besserem Stahl, dünner getrieben, aber besser gehärtet, sorgfältig poliert, mit beweglichem Visier und passgenauen Bärten. Der Fußsoldatenschaller war einfacher, gröber verarbeitet, ohne Visier, manchmal aus minderwertigerem Material. Vom Gewicht her reden wir bei einem guten Schaller über vielleicht 2,5 bis 3,5 Kilo. Ein einfacher Fußsoldatenhelm konnte leichter sein, aber auch weniger Schutz bieten. Und das verdeutlicht eigentlich, wie vielschichtig das Thema Helmschmiedekunst ist. Jedes Detail hatte seinen Grund. Von der Wandstärke über den Härtegrad bis zur Politur. Die Plattner des 15. Jahrhunderts waren keine simplen Blechschläger, das waren hochspezialisierte Handwerker, die Metallurgie, Ergonomie und Kampftaktik in einem einzigen Werkstück vereinen mussten. Wenn man sich das vor Augen führt, bekommt man einen ganz anderen Respekt für diese Stücke, die heute in Museen stehen. Das war nicht nur Schutzausrüstung, das war angewandte Wissenschaft. Ein Kapitel für sich waren die Turniervarianten. Ein Turnierschaller war deutlich schwerer als ein Feldhelm. Da reden wir über verstärkte Visiere mit bis zu 4-5 mm Materialstärke vorne, während ein normaler Kampfschaller mit 1,5 bis 2,5 mm auskam. Manche Turnierhelme wogen 5 Kilo und mehr. Es gibt sogar Belege für massive Stechhelme mit bis zu 10 Kilo, weil sie speziell für den Tjost ausgelegt waren, also das Lanzenstechen, wo die Wucht eines aufprallenden Lanzenstoßes enorm war.
Und die Visierform war beim Turnierhelm auch anders. Breiter, kürzer. Darauf ausgelegt, einen direkten Lanzenstoß aufzufangen und abzuleiten. Nicht für das breite Sichtfeld, das du im Feldkampf brauchst. Dazu kamen oft Verstärkungsrippen oder Riefelungen am Visier, die die Aufprallkraft verteilen sollten. Es gab im 15. Jahrhundert Turnierregeln, die vorschrieben, dass die Helme vor dem Kampf inspiziert werden mussten, um sicherzustellen, dass sie ausreichend verstärkt waren. Das Turnier war weniger tödlich, als es oft dargestellt wird, zumindest im 15. Jahrhundert, obwohl schwere Unfälle durchaus vorkamen. Es gab klare Regeln, stumpfe Waffen für bestimmte Disziplinen und bei manchen, wie dem Rennen, war das Ziel, die Tartsche des Gegners abzureißen, nicht ihn zu töten. Die Turnierhelme waren entsprechend konstruiert, Prestige und Show, aber mit Sicherheitsnetz. Der Feldhelm dagegen hatte kein Sicherheitsnetz. Da ging es ums Überleben und die Gegner hatten sich längst auf die Schwachstellen des Schallers eingestellt. Das ist dieser typische Innovationskreislauf im Spätmittelalter. Sobald ein Helmtyp verbreitet war, wurden die Waffen angepasst, um genau seine Schwächen auszunutzen. Beim Schaller war die offensichtlichste Schwachstelle der Bereich zwischen Helm und Bart, diese Überlappungszone. Oder eben die Sehschlitze. Die Fechtbücher des 15. Jahrhunderts von Thalhoffer, Paulus Kahl, Peter Falkner, die beschreiben ganz explizit Techniken für den Kampf gegen Plattenrüstungen. Die Halbschwerttechnik zum Beispiel, wo man das Schwert mit einer Hand an der Klinge greift und es wie einen kurzen Speer führt, um in Rüstungsspalten und Sehschlitze zu stechen. Dazu kam die Mordaxt, die Pollachse. Sie war im 15. Jahrhundert die Waffe gegen Plattenrüstungen. Oben eine Stoßspitze für präzise Stiche in Visieröffnungen, seitlich ein Hammerkopf gegen Helme, also für stumpfe Traumata durch den Stahl hindurch, und gegenüber oft ein Dorn zum Hebeln. Die wurde mit mittigem Griff geführt, schulterbreit, extrem vielseitig.
Der Hammerkopf der Mordaxt war dabei besonders tückisch gegen Schaller. Selbst wenn er den Stahl nicht durchschlug, hat ein konzentrierter Hammerschlag auf die Kalotte massive Erschütterungen verursacht. Stichwort Gehirnerschütterung. Die Energie wurde zwar über die gewölbte Form verteilt, aber bei einem präzisen Treffer auf den Scheitel reichte das trotzdem. Genau das trieb die Entwicklung weiter an. Die Schmiede reagierten mit dickeren Kalotten, verstärkten Graten und letztlich mit dem Übergang zu vollständig geschlossenen Helmen wie dem Armee. Dieser Kreislauf aus Angriff und Verteidigung, Waffe und Rüstung hat die gesamte Militärtechnologie des Spätmittelalters vorangetrieben. Jede neue Waffe erzwang eine neue Antwort und jede neue Rüstungsanpassung provozierte die nächste Waffeninnovation. Der Schaller stand dabei fast ein Jahrhundert im Zentrum dieses Kreislaufs. Das beweist, wie genial das Grunddesign war, dass es so lange relevant bleiben konnte, trotz ständiger Versuche, es zu überwinden. Und die regionalen Varianten zeigen, dass dieser Kreislauf nicht überall gleich ablief. Die Antworten auf die gleichen Probleme fielen je nach Region, Kampfstil und Tradition unterschiedlich aus. Das macht die Helmgeschichte des 15. Jahrhunderts so vielschichtig. Letztlich basiert der Erfolg des Schallers auf einem zentralen Grundprinzip. Er war der erste Helm, der Schutz, Ergonomie und Systemdenken wirklich vereint hat. Die Gewichtsreduktion durch bessere Schmiedetechniken, die anatomisch angepasste Form, die verschiedenen Visieroptionen für unterschiedliche Einsätze, das war ein Gesamtkonzept. Und dieses Gesamtkonzept ging über den Helm hinaus. Der Schaller war nie als Einzelstück gedacht, sondern als Teil eines integrierten Rüstungssystems. Er musste mit dem Brustpanzer harmonieren, mit dem Bart zusammenarbeiten, die Bewegungsfreiheit der Schultern nicht einschränken. Dieses Zusammenspiel aller Komponenten, das war eigentlich die größte Leistung der spätmittelalterlichen Plattner.
Was mich dabei immer wieder beeindruckt, ist, dass die Grundprinzipien dieses Designs bis heute nachwirken. Und das meine ich ganz konkret. Das Prinzip Ablenkung statt Blockade, also eine gewölbte, glatte Oberfläche, die Aufprallenergie ableitet, statt sie frontal aufzunehmen, das findest du in modernen Militärhelmen genauso wie in Motorradhelmen. Die abgerundeten Schalen eines aktuellen Gefechtshelms funktionieren nach dem exakt gleichen Prinzip wie die Kalotte eines Schallers aus dem 15. Jahrhundert. Und die Energieverteilung über eine größere Fläche, auch das ist ein Designprinzip, das direkt aus der mittelalterlichen Helmschmiedekunst kommt. Die Plattner haben empirisch verstanden, was heute physikalisch berechenbar ist. Eine gewölbte Form verteilt Kraft besser als eine flache. Ein abgerundeter Übergang zwischen Kalotte und Nackenschutz ist stabiler als ein scharfer Winkel. Das wussten die, ohne es berechnen zu können. Und auch die Spezialisierung, verschiedene Helmvarianten für verschiedene Einsatzzwecke, die findet sich heute wieder. Moderne Gefechtshelme haben Schienensysteme für Nachtsichtgeräte und Kommunikation. Motorradhelme gibt es als offene Jethelme oder geschlossene Integralhelme, je nach Einsatz. Das Grundprinzip ist dasselbe wie beim Schaller. Offene Variante für Sicht und Beweglichkeit, geschlossene für maximalen Schutz. Was den Schaller aber auch als Forschungsobjekt so wertvoll macht, ist, was er über seine Zeit erzählt. Wenn Wissenschaftler heute Originalstücke analysieren, dann gewinnen sie nicht nur Einblicke in die Fertigungstechniken, sondern auch in die taktischen Überlegungen der Epoche. Jeder Sehschlitz, jede Wandstärke, jede Visierform erzählt eine Geschichte darüber, welche Bedrohungen die Schmiede im Kopf hatten und welche Kompromisse sie eingegangen sind. Ein Helm ist im Grunde ein Dokument seiner Zeit.
Und der Schaller steht dafür eine besonders dynamische Phase. Das 15. Jahrhundert war eine Zeit des Umbruchs, Söldnerheere, Feuerwaffen, veränderte Taktiken. Und der Schaller war die Antwort auf all das. Er hat gezeigt, dass ein einzelnes Ausrüstungsstück die Anforderungen einer ganzen Epoche widerspiegeln kann. Was letztlich auch seinen Platz in der Geschichte erklärt. Es gibt Helmtypen, die waren technisch gut, aber irgendwie austauschbar. Der Schaller war das nicht. Er war fast ein Jahrhundert lang die beste verfügbare Lösung für ein fundamentales Problem. Und als er abgelöst wurde, geschah das nicht, weil er schlecht war, sondern weil sich die Anforderungen erneut grundlegend verändert hatten. Und wenn man das alles zusammennimmt, die Entwicklungsgeschichte, die Schmiedekunst, die regionalen Varianten, den Innovationskreislauf mit den Waffen, dann ist der Schaller eigentlich, naja, ein Meisterstück seiner Zeit. Ein aufschlussreiches Fenster in eine Welt, die technisch deutlich weiter war, als man heute oft annimmt. Ja, und genau das macht die Beschäftigung mit solchen Stücken so lohnend. Man fängt an mit einem Helm und endet bei Metallurgie, Kriegsführung, Gesellschaftsstruktur und Handwerkstradition. Alles hängt zusammen. Und wer nach dieser Folge Lust bekommen hat, sich noch tiefer in solche Themen einzulesen, der findet auf battlemerchant.com im Blog noch viele weitere Artikel zu historischen Helmen, Rüstungen und allem, was dazugehört. Da gibt es wirklich spannende Sachen zu entdecken. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Es hat mir große Freude gemacht, den Schaller heute mal so ausführlich auseinanderzunehmen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.